guten Morgen. Die Frauen von euch, die jetzt hier sitzen, die wissen das auf jeden Fall, also glaube ich zumindest. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie an irgendeiner Frau vorbeigegangen sein soll. Ich habe meine Frau auch nicht gefragt, aber ich bin mir sicher, ihr ist das auf jeden Fall aufgefallen, was ich jetzt sage. Weil wir Männer können alles. Ja, und wir wissen alles. Ja, klar, ist das so. Zumindest tun wir gern so. Wenn du als Frau deinen Mann ärgern willst, dann stell ihm einfach Fragen, auf die er keine Antwort weiß. Oder gib ihm irgendeine Aufgabe, von der du weißt, er kann sie nicht, er kann es nicht. Wobei das dann passieren kann, dass dein Mann das nicht zugibt, sondern einfach irgendwie was anderes sagt, sondern zum Beispiel, ja, hab keinen Bock drauf. Ja. Oder es passt gerade nicht oder ist gerade unwichtig oder es ist irrelevant, weil wenn es relevant wäre, dann würde ich es ja können oder wissen oder sowas. Bei meinen Eltern, da hängt ein Schild in der Küche und auf dem Schild, da steht Folgendes drauf: Wenn dein Mann sagt, er repariert es, dann repariert er es auch. Du brauchst ihn nicht alle 6 Monate dran erinnern. Ja. Ist ja klar, ne? Aber Spaß beiseite. Heute geht es genau um dieses Thema. Um dieses Thema. Egal ob Mann oder Frau, wir kennen alle dieses Spannungsfeld zwischen dem, was wir gerne darstellen würden und wie wir gerne wären und dem, wie wir wirklich sind. In allen Bereichen, in lapidaren Bereichen unseres Lebens genauso wie auch in den geistlichen Bereichen oder in diesen tiefen Lebensthemen. Ja, woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wozu leben wir? Wer sind wir? Und da haben wir eine Antwort darauf. Aber die Frage ist, leben wir so? Leben wir so, wie es dieser Antwort entspricht, die wir haben? Leben wir unser geistliches Leben so, wie dass wir es wissen, wie wir es leben sollten? Wie fit sind wir darin? Wie wahrhaftig sind wir wirklich? Ja, das ist ja, das bedeutet ja wahrhaftig sein, wenn etwas übereinstimmt mit dem, was wir sagen. Und das erkennen wir darin, dass wir es auch tun. Und wir machen heute weiter im ersten Johannesbrief in dieser Predigtreihe und wir beschäftigen uns mit Kapitel 2. Und da traut sich Johannes ganz schön was. Also da haut er ganz schön einen raus, der hinterfragt uns unser gemütlich eingerichtetes Glaubensgebäude. Das ist schon ziemlich frech, was der da macht. Ich lese euch das mal vor. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wow, der traut sich was, der Johannes. Ne? Der traut sich was. Jetzt soll man auch noch leben, was man glaubt. Stell dir das mal vor. Authentisch. Das ist ja wie wenn die Produkte wirklich so wären, wie die Werbung es uns versprochen hätte. Oder wie wenn die Politiker wirklich das machen würden, was sie im Wahlversprechen versprochen haben. Oder das ist ja wie wenn Bayern wirklich Meister geworden wäre, wie es am Anfang der Saison schon gesagt hätte. So ist das. Tun, was man glaubt. Wo gibt's sowas? Ja. Wo gibt's sowas? Johannes fordert das. Ja? Nachher sagt er auch noch, wir sollen unsere Eheversprechen einhalten und sowas. Oder den Nächsten lieben. Wo kommen wir denn dahin? Er macht das übrigens. Er sagt genau das. In den Versen 7 bis 11 sagt er das nochmal ganz ausdrücklich. Einander lieben. Das sollen wir nicht nur theoretisch gut finden, sondern das sollen wir praktisch tun. Unseren Ehepartner, unsere Kinder, unsere Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde. Wir sollen sie lieben. Und wenn wir es nicht tun, sagt Johannes dann, dann leben wir in der Finsternis und nicht im Licht. Schreibt dann etwas allgemeiner. Nicht nur auf die Liebe bezogen in den Versen 12 bis 14, dass wir wirklich im Glauben wachsen und uns verändern sollen. Ich lese euch das mal vor. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Glaubenswachstum. So, dass dein Leben wirklich verändert wird. Von der Kindheit bis zum Alter. Gibt es es bei dir noch? Glaubenswachstum, gibt es es bei dir noch? Oder hast du irgendwann aufgehört? In welchen Bereichen oder in welchem Bereich bist du glaubensmäßig in den letzten 2 Monaten gewachsen? Überleg das mal. Wenn ich dich das jetzt fragen würde und du müsstest mir eine Antwort geben, was würdest du sagen? Fällt dir was ein? Oder bist du an irgendeinem Punkt stehen geblieben? Vielleicht schon vor vielen Monaten und Jahren. In welchem Bereich bist du gewachsen? Johannes sagt, dass unser ganzes christliches Leben ein Wachstumsprozess ist und 3 Phasen nennt er da, ja, die eines Kindes, die eines jungen Erwachsenen und die dann eines Vaters, eines alten Menschen. 3 Phasen. Und er sagt, als Kind im Glauben, hier in Vers 12, da erkennen wir, dass unsere Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Das ist das, was da in der Anfangszeit wichtig ist, das, was wir da lernen. Dass Jesus unsere Schuld, unsere Sünde vergibt. Am Kreuz hat er dafür bezahlt, er liebt uns. Gott will uns unsere Schuld vergeben. Das ist doch eine fantastische Nachricht und das ist der Anfang, wie die meisten von uns in den Glauben starten. Wenn sie das erkennen und entscheiden, diesem Jesus nachzufolgen. Wenn sie diese Entscheidung treffen, aber das ist erst der Anfang, schreibt Johannes. Wenn man kein Kind, sondern ein erwachsener, junger Mensch ist, dann geht es darin, das Böse zu besiegen. Das steht hier am Ende von Vers 13. Ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? Wenn man glaubt, dass Jesus die Sünden vergeben hat, dann glaubt man, dass es Sünde gibt. Sonst müsste sie Jesus ja nicht vergeben. Und wenn man glaubt, dass es Sünde gibt, und dass man Sünde getan hat, dann glaubt man, dass Menschen Sünde tun und dass es das Böse gibt. Dann ist es nicht mehr haltbar zu sagen, ja, wir Menschen sind alle eigentlich von Grund auf gut. Das ist dann schwierig. Dann muss es auch Böses geben. Was für Böses, könnte man jetzt fragen. Niemand ist ja wirklich böse, oder? Und den Teufel als den, der zum Bösen versucht, gibt es den wirklich? Ich weiß auch nicht. Fragen wir doch mal. Leute, was würden wir denn hören, wenn wir die Leute jetzt fragen, die Soldaten auf russischer und ukrainischer Seite im Ukraine-Krieg? Wenn die fragen würden, gibt es Böses? Was meint ihr? Was würden die sagen? Oder die Israeliten, die in Israel gerade. Der Krieg, den es da gibt. Die palästinensischen Soldaten. Wenn wir die fragen würden, gibt es Böses? Frag mal die Hinterbliebenen von den toten Soldaten oder auch der toten Zivilbevölkerung in diesen Gebieten. Frag mal hungernde Menschen in Afrika, bei denen finanzielle, medizinische und humanitäre Hilfe nicht ankommt, weil ihre Regierung korrupt ist. Gibt es das Böse? Gut, ist vielleicht jetzt weit weg, aber selbst wenn es weit weg ist, hat es manchmal direkt mit uns zu tun. Zum Beispiel, wenn es da diese Arbeiter gibt, die unter unwürdigen Bedingungen in fernen Ländern irgendwo arbeiten, dass wir Schokolade haben und Kaffee haben und manche Kleidung haben, die das ja sehr viel erleiden müssen, dass wir unseren Wohlstand leben können. Frag mal die Erde und die Natur, die wir ausnutzen, ob es Böses in der Welt gibt. Frag mal in Gefängnissen in Deutschland, ob es Böses in der Welt gibt. Oder frag mal die Opfer dieser Leute, die deshalb im Gefängnis sind, ob es Böses in der Welt gibt. Ist vielleicht auch noch abstrakt, aber gehen wir mal noch tiefer. Frag mal Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden, damit die sich materielle oder ideologische Träume verwirklichen konnten. Frag mal Kinder, die von Mitschülern gemobbt wurden, körperlich oder psychisch Gewalt erlebt haben. Frag mal Menschen, die vom eigenen Ehepartner unterdrückt, klein gehalten oder körperlich angegangen wurden. Frag mal, ob es Böses gibt. Frag mal Menschen, die auf der Arbeit gemobbt oder fertig gemacht wurden. Frag mal Menschen, die unter Süchten leiden, von denen sie sich schon eigentlich längst weggekommen sein wollten, aber nicht wegkommen können. Frag mal Leute, die Machtmissbrauch erlebt haben und so weiter. Da fällt euch bestimmt noch einiges ein. Oder gehen wir mal auf die motivationale Ebene. Leute, die Gutes tun, aber aus egoistischen Gründen. Leute, die andere ausnutzen für ihr Ego. Leute, die wie die Pharisäer Maßstäbe an andere ansetzen, die zwar gut sind und richtig sind und die können immer argumentieren, dass es ja gut ist, aber die diese Menschen nicht einhalten können. Leute, die woke sind und das auf so eine militante Art und Weise, dass sie andere fertig machen. Sie unterdrücken, obwohl das Grundanliegen von Wokeness eigentlich ist, dass man Minderheiten nicht unterdrückt. Aber dann unterdrücken sie halt eine andere Minderheit. Wie woke ist das denn? Und da können wir weitermachen, ewig weitermachen. Vielleicht hast du letzte Woche die Predigt gehört über Heiligkeit und selber gemerkt, dass es bei dir irgendwie ein, zwei Sachen gibt in deinem Leben, die du schon lange eigentlich verändern willst, aber sie nicht kannst. Und dann stellen wir nochmal neu die Frage, gibt es Böses? Das Böse hat viele Gesichter. Es ist vielschichtig und deshalb gar nicht so leicht zu bekämpfen. Und Johannes sagt, wenn ihr Jesus erkannt habt, wenn ihr erkannt habt, wer er ist und was das Gute ist, wenn ihr euch von ihm gerne vergeben habt lassen, dann ist die zweite Stufe, dass ihr euch darauf ausrichtet. Dass ihr nicht nur sagt, okay, für meine Sünde ist vergeben, sondern wir wachsen weiter und sagen, ich tue auch das, was gut ist. Sie glauben authentisch lebt. Es ist wichtig. Es geht nämlich im Glauben nicht darum, im Glauben irgendwie was darzustellen oder irgendwie ein Vorbild zu sein für andere. Es geht nicht darum zu sagen, man könne und wisse doch alles besser als andere, irgendwie um andere zu beeindrucken. Es geht um echte Transformation von innen heraus. Natürlich ist es gut, vorbildlich zu leben. Natürlich ist es gut, sich in andere Menschen zu investieren. Aber der Kern dessen, um was es geht, das Ziel des Glaubens, das, was die Väter glauben, das, was einen reifen väterlichen Glauben ausmacht, ist, dass man Gott kennt. Ist das nicht interessant? Ist das nicht interessant? Was sagt es über Gott aus? Und was sagt es über uns aus, dass wir das überhaupt interessant finden und nicht selbstverständlich? Es geht um echte Transformation von innen heraus. Das Ziel ist nicht verändert zu leben, um in den Himmel zu kommen oder verändert zu werden, um vor anderen gut dazustehen, sondern die Reife für Johannes, ganz klar damit zu tun, Gott zu kennen. Ein Vater im Glauben bist du, so sagt es Johannes, wenn du Gott kennst. Und das ist interessant, so fängt unser Glaube nämlich auch an. Denn der Vers 14 sagt es. Ja, die Kinder, die werden in Vers 14 plötzlich auch so identifiziert, dass sie Gott kennen. Und die Väter, die kennen auch Gott, wie er von Anfang an da war. Die Kinder erkennen Gott so, wie sie ihn eben erkannt haben. Ja, mit diesem, dass er die Sünde vergeben hat. So, aber sie kennen sie noch am Anfang des Kennenlernens. Und die Väter, die sind so, dass sie Gott kennen, wie Gott von Anfang an war. Dass er größer ist als sie. Sie sind demütiger geworden. Sie würden vielleicht von sich manchmal denken, dass sie weniger von Gott wissen als die Kinder. Weil sie Gott kennengelernt haben in seiner Größe. Weil sie jahrelang versucht haben, diese Pubertät im Glauben, dieses Böse zu überwinden und gemerkt haben, wie abhängig sie von Gott sind. Sie kennen Gott auf eine tiefere Art und Weise. Sie haben gecheckt, dass es um Gott geht. Woran erkennt man, dass es einem hauptsächlich um Gott geht? Johannes führt es noch mehr aus, Vers 15. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum mehr in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Vielleicht fragst du dich, wenn du das so liest oder hörst, was hat diese Kritik an der Welt mit authentischem Glauben zu tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Die Kritik an dem Ausgerichtetsein auf die Welt ist eine logische Konsequenz von dem